HR Info. Hessen.
Es wird spannend. In Hessen wird morgen ein neuer Landtag gewählt. Der Wahlkampf ist zu Ende und nun sind die Wähler gefragt. Farbenspiele sind einige denkbar, doch welche mögliche Koalition letztlich eine sichere Mehrheit bekommt, bleibt abzuwarten. Hessen wählt. Die hessische Landtagswahl 2018. Dieses und andere Themen hören Sie jetzt in der Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. So kurz vor der Wahl haben die Parteien gebannt von Umfrage zu Umfrage geschaut und einige zittern nun vor den Ergebnissen am Wahlsonntag. Der Wahlkampf ist nicht nur von Querelen aus Berlin, sondern auch durch die Landtagswahl in Bayern beeinflusst worden. Welche Themen dabei im Mittelpunkt standen, fasst unsere landespolitische Korrespondentin Dunja Sadaki zusammen.
Laut einer jüngsten HR-Umfrage nannten die Befragten Hessen Bildung, Zuwanderung, Verkehr und Wohnen als Top-Themen. Beim Thema Bildung beschäftigte die Wähler vor allem Unterrichtsausfall, Schulgebäude, von denen der Putz bröckelt, und der Lehrermangel. Bezahlbarer Wohnraum rückte vor der Wahl stärker als zuvor in den Fokus. Die hessische SPD erkor bezahlbaren Wohnraum in Stadt und Land zu ihrem Wahlkampfthema Nummer 1. SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel will im Falle eines Wahlsieges dem überteuerten Wohnungsmarkt mit einem Wohnungsbauministerium begegnen.
Für die ersten 100 Tage im Amt habe ich mir vorgenommen, 100.000 Quadratmeter Bauland als Landesflächen in ganz Hessen für bezahlbaren Wohnraum zu entwickeln.
Im Gegensatz zum Wahlkampf in Bayern dominiert das Thema Flüchtlinge und Integration in Hessen nicht. Das macht sich auch an den Umfragewerten der AfD bemerkbar. Dennoch kann sich die Partei wohl auf einen Einzug in den Landtag einstellen. Der Zwist in der Bundespolitik beschert der AfD relativ stabile zweistellige Werte, ohne dass sie mit ihrem Wahlkampf besonders laute Töne anschlagen musste. Vielleicht auch deshalb präsentierte sich AfD-Spitzenkandidat Rainer Rahn oftmals wenig ehrgeizig in Diskussionsrunden mit seinen politischen Kontrahenten.
Ich verzichte auf ein Schlusswort und überlasse meine Redezeit dem Herrn Schäfer-Gümbel, der braucht sie mehr als ich.
Die hessische Linke bleibt vom Drama im Bund unbehelligt, ist deutlich stärker als vor 5 Jahren und stellt mit ihrem Wahlslogan »Mehr für die Mehrheit« die Spaltung zwischen Arm und Reich in den Mittelpunkt. Ebenfalls freuen kann sich der Koalitionspartner der CDU. In den Umfragen heimsen die Grünen Höchstwerte ein. Ihr Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist trotz Fluglärmdebatte und Dieseldebakel der beliebteste hessische Politiker. Laut Umfragewerten werden die Grünen voraussichtlich wieder zum Regierungsmacher. Minister Al-Wazir betonte mehrfach aber:
Wir sind nicht rot-grün und nicht schwarz-grün. Und wir sind auch nicht rot-rot-grün und wir träumen auch nicht von Jamaika. Wir sind die hessischen Grünen. Und wir setzen auf Eigenständigkeit, auf eigene Stärke.
Gerade in den letzten Tagen vor der Wahl hatten drohende Fahrverbote in Frankfurt und vermeintlich neue Abgaswerte für die Main-Metropole für Diskussionen gesorgt. Vor allem die FDP stach hier immer wieder in die Wunde und präsentierte im Wahlkampf ein 5-Punkte-Programm gegen drohende Fahrverbote. Das zum Beispiel vorsieht, Fahrzeuge wie beim öffentlichen Personennahverkehr oder bei Reinigungs- und Rettungsdiensten mit einem Alternativkraftstoff betanken zu lassen.
Glaubt irgendjemand, dass das Zertrümmern der Einheit von CDU und CSU in Deutschland irgendetwas besser macht? Ich glaube das nicht, liebe Freunde.
Ministerpräsident Volker Bouffier auf einem Parteitag Mitte des Jahres. Der Streit in der Union ließ den CDU-Bundesvize wiederholt scharfe Worte Richtung CSU-Innenminister Seehofer finden. Schon damals warnte nicht nur Bouffier, der hessische Wahlkampf könnte von der Bundespolitik überschattet werden. Recht hatte er. Die Unstimmigkeiten in der Großen Koalition in Berlin machten sich bis zuletzt in den Umfragewerten der Hessen-CDU und SPD bemerkbar.
Dunja Sadaki mit einem Überblick über wichtige Themen im hessischen Wahlkampf. Und wenn wir nun den Umfragen zur Landtagswahl glauben können, dann wird die CDU zwar stärkste Kraft in Hessen bleiben, aber der große Gewinner könnten die Grünen werden. Sie sind auf Augenhöhe mit der SPD. Die beiden großen Volksparteien CDU und SPD verlieren auch in Hessen an Zustimmung und vieles hängt dabei wohl auch mit dem Erscheinungsbild der Großen Koalition in Berlin zusammen, zum Beispiel mit Streitigkeiten oder dem Umgang mit dem Dieselskandal. Frank Angermund hat sich bei den Wahlkämpfern dieser drei Parteien in Frankfurt mal umgehört.
Entspannt, locker, gut gelaunt steht Markus Bocklet vor einer Wahlkampfveranstaltung im Foyer des Historischen Museums. Auch der Frankfurter Landtagskandidat kann Historisches erreichen, ein grünes Direktmandat. Und so ist Bocklet voller Vorfreude auf den Wahlsonntag. Er könne die positive Stimmung beim Straßenwahlkampf spüren. Er müsse sich vor den vielen Umarmungen förmlich retten.
Aber ich kriege ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die sich in einem verschwörerischen Unterton über den Informationstisch lehnen und mir förmlich gestehen, dass sie zum ersten Mal in der Briefwahl die Grünen gewählt haben und denken, sie hätten jetzt eine Straftat begangen.
Wähler, die sonst CDU oder SPD gewählt haben, die unzufrieden sind mit der Arbeit und den Streitigkeiten der Großen Koalition in Berlin. Wähler, die die Grünen und ihre Themen als Alternative sehen. Das Dieselfahrverbot in Frankfurt sorgt für zusätzlichen Rückenwind. Dazu kam unerwartete Unterstützung, sagt der gut gelaunte Wahlkämpfer Jörg Harrerschein.
Das Wetter spielt eine ganz entscheidende Rolle. Endlich haben die Deutschen mal kapiert, dass Klimawandel nicht nur ein Phänomen ist, was es in Südostasien, in Afrika und so weiter gibt. Und es betrifft auch uns.
Während die Grünen Optimismus versprühen, ist die Stimmung bei den Straßenwahlkämpfern der Frankfurter CDU früh morgens vor einer U-Bahn-Station eher gedämpft.
Darf ich Ihnen was mitgeben zur Landtagswahl?
Danke. Die Themen, auf die sie antworten müssen, während sie Flyer und Kugelschreiber verteilen, sind die gleichen wie bei den anderen Parteien. Fahrverbote, hohe Mieten, Schulen, Zuwanderung. Doch die GroKo, die Bayernwahl und der Diesel haben den Landtagswahlkampf der CDU in Frankfurt überlagert, sagt Thomas Dietrich.
Ja, schön ist es nicht. Der Wahlkampf hätte ganz anders laufen können, wenn diese Themen nicht so hochgespült worden wären, ganz kurz vor der Landtagswahl. Das ist natürlich enormer Gegenwind, aber im Endeffekt würde ich sagen, am Ende des Tages besinnen sich die Leute am Tag der Wahl doch noch.
Seine Prognose? Die CDU bleibt trotz Verlusten stärkste Kraft in Hessen und Volker Bouffier Ministerpräsident. Eine vorbeilaufende Frau verweigert den angebotenen CDU-Flyer. Sie habe bereits gewählt. Ihre Entscheidung sei sowohl von Landes- als auch von Bundesthemen beeinflusst worden, sagt sie.
Dass die Frau Merkel endlich mal wieder spricht mit uns, das finde ich sehr schön. Unschön finde ich, dass das nur auf Druck passiert und kein Automatismus ist. Ansonsten hoffe ich, dass die SPD über den Herrn Schäfer-Gümbel hier etwas mehr erreicht als auf Bund, weil ich fände es sehr schade, wenn so eine alte Volkspartei irgendwie unbeobachtet den Bach runtergeht.
Diese Sorge treibt auch die SPD-Wahlkämpfer um, die in einer U-Bahn-Station Flyer und Brezeln verteilen. Ihre Hoffnungen ruhen auf den teils sehr guten Wahlergebnissen der Frankfurter SPD bei der Kommunal- und der Oberbürgermeisterwahl. Auch das Desaster bei der Bayernwahl könnte helfen, sagt SPD-Wahlkämpfer Manfred Höfgen.
Ich finde, es ist im Zuge der bayerischen Wahl auch eine Rückbesinnung gekommen. Was verlieren wir? Sondern nicht verliert die SPD, sondern die Menschen ganz klar in ihrem täglichen Leben.
Rückenwind aus Berlin können die Frankfurter SPD-Wahlkämpfer nicht spüren. Sie hoffen, dass sie mit ihren Themen punkten können.
Die Stimmung bei den Wahlkämpfern der Grünen, der CDU und der SPD vor der hessischen Landtagswahl hat Frank Angermund in Frankfurt eingefangen. Knapp 4,5 Millionen Hessinnen und Hessen sind wahlberechtigt und die bisherige Koalition aus CDU und Grünen unter Ministerpräsident Bouffier muss um ihre Mehrheit bangen. Die theoretischen Koalitionsmöglichkeiten sind vielfältig und deshalb haben auch die kleinen Parteien zum Schluss des Wahlkampfs noch einmal versucht, viele Wähler auf der Straße zu mobilisieren. Reporterin Nina Michalk hat sich umgehört.
Als Dinosaurier verkleidet, passen die jungen Liberalen auf dem Campus Westend an der Goethe-Universität Frankfurt Studenten ab. Der Dino stellt den vorsintflutlichen Stand der Digitalisierung dar, ein großes FDP-Thema in diesem Landtagswahlkampf. Der Landesvorsitzende Lukas Schwalbach will damit noch möglichst viele Wähler mobilisieren.
Hier in Frankfurt sind jetzt 100 Jungliberale aus ganz Deutschland dazugekommen, die mit uns gemeinsam hier streiten wollen für die Freien Demokraten und für die Wahl am Sonntag.
Bei rund 8% sehen Wahlumfragen die FDP in Hessen. Längst setzt die Partei nicht nur auf Wirtschaftspolitik. Seit der Krise 2013 rückt sie auch soziale und Bildungsthemen in den Fokus. Zum Beispiel den Kita-Ausbau, erklärt Stefanie Wüst gut gelaunt. Sie ist eine der Frankfurter Landtagskandidatin.
Das haben wir eigentlich immer schon gemacht, aber für uns erkannt, dass wir das auch öffentlich machen müssen. Eine starke Wirtschaftspolitik kommt nicht nur den Unternehmen zugute, sondern ist auch eine solide Sozialpolitik.
Ein Blick nach Fulda zur AfD. Die Partei hat sich im Straßenwahlkampf rar gemacht. Zum einen rechnet sie mit genügend Stimmen, um in den Landtag einzuziehen, zum anderen polarisiert sie. In Fulda, eine AfD-Hochburg, mussten viele der 3000 Plakate immer wieder erneuert werden. Unerfreulich waren auch manche Reaktionen an den Infoständen. Allerdings hätten sich die Gespräche gelohnt, sagt AfD-Direktkandidat Pierre Lameli.
Da kommen natürlich Leute, die schimpfen vielleicht erstmal, die sind auch erstmal unfreundlich. Und ich versuche mit den Leuten dann erstmal ins Gespräch zu kommen. Ich habe aber auch gemerkt, nach einiger Zeit sind die Leute ganz überrascht. Ich fühle mich nicht als Rassist oder Ausländerfeind. Viele meiner Freunde sind Ausländer. Ich bin selber mit einer Nichtdeutschen verheiratet. Von daher kann ich ja mit reinem Gewissen sogar sagen, ich liebe Ausländer.
Zurück nach Frankfurt. Die Partei Die Linke legt beim Endspurt im Straßenwahlkampf den Schwerpunkt auf die Altersarmut. Zu sehen ist ein leerer Schaukelstuhl mit Wolldecke, daneben ein Tisch mit Blumen. Es ist das Wohnzimmer von Omi, aber Omi ist nicht da. Denn sie muss arbeiten, weil die Rente nicht reicht, erklärt Magdalena Depter-Wollenhaupt, Direktkandidatin für den Frankfurter Süden.
Darauf wollen wir heute aufmerksam machen, dass deswegen viele dazu gezwungen sind, entweder noch weiterhin zu jobben oder Flaschen zu sammeln oder sich gar schämen, zum Amt zu gehen und noch mal mehr auch einzufordern.
Die solidarische Mindestrente von 1050 Euro. Das ist das Wahlkampfrezept der Linken gegen die Altersarmut. Die Stimmung beim Wahlkampf ist gut. Die Menschen suchen die Gespräche, sagt Depter-Wollenhaupt. Vor allem eins brennt den Bürgern unter den Nägeln.
Ganz klar die Mieten. In Frankfurt sind in den letzten 10 Jahren die Mieten um 40% gestiegen. Und viele Menschen bezahlen fast schon 70% oder über 50% ihres Gehalts allein fürs Wohnen. Und da bleibt dann am Ende nicht mehr viel übrig. Ja. Wir finden, Wohnen ist ein Menschenrecht, deswegen muss mehr sozial und gefördert gebaut werden.
Auf die Wahl blicken die Helfer am Stand entspannt. Sie hoffen auf die 8%, die in den Umfragen vorausgesagt wurden. Und vielleicht ist ja am Ende noch mehr drin. Immerhin werben Bundespolitiker von SPD und Linke gerade für ein mögliches rot-rotes Bündnis in Hessen.
Reporterin Nina Michalk hat berichtet. Das Thema Dieselfahrverbote ist eines der wichtigsten Themen im hessischen Wahlkampf gewesen und die Nachrichten der vergangenen Tage haben einmal mehr für Verwirrung gesorgt. Viele in Hessen fragen sich nun, kann man überhaupt die richtige Politik machen, wenn man sich auf falsche Messwerte stützt? In Frankfurt drohen ja Fahrverbote für alte Dieselautos und trotzdem hat die Bundesregierung Frankfurt nicht als sogenannte Intensivstadt eingestuft. Aber an dieser Einstufung hängen besondere Maßnahmen, zum Beispiel Umtauschprämien oder Hardware-Nachrüstungen für alte Dieselautos. Grund für die Fehleinschätzung war, dass die Regierung veraltete Daten herangezogen hatte. Tatsächlich liegt die Schadstoffbelastung in Frankfurt nämlich höher. Von Reporter Tobias Lübben wollten wir wissen, wer denn jetzt was genau falsch gemacht hat.
Ja, die Bundesregierung hat nicht auf die aktuellen Daten ihrer eigenen Behörde geschaut, auf die Daten des Umweltbundesamtes. Da ist immer eine aktuelle Liste, zum Beispiel im Internet. Aber die Bundesregierung hat zum Beispiel für ihren Dieselkompromiss eine Liste vom Mai herangezogen. Und da war der aktuelle Messwert, der höhere Messwert aus Frankfurt noch nicht drauf. Und das ist natürlich zunächst mal auch ein Verschulden von den beiden Ministern, die den Dieselkompromiss vorgestellt haben. Svenja Schulze von der SPD, die Bundesumweltministerin, und Andreas Scheuer von der CSU, der Bundesverkehrsminister. Sie haben ja gesagt, Frankfurt liegt unter 50 Mikrogramm unter diesem Limit für Intensivstädte. Und das hat sich jetzt auch noch mal die Bundeskanzlerin zu eigen gemacht bei ihrem Vorschlag. Naja, wir könnten doch die Städte, die unter 50 Mikrogramm liegen, da könnten wir die Einführung von Fahrverboten erschweren per Gesetz, weil wir sagen, das ist nicht verhältnismäßig. Damit hat sie noch Wahlkampf gemacht in Hessen.
Aber das hat ja Angela Merkel nicht alleine vorgeschlagen. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier war ja auch involviert. Hätte der es nicht besser wissen müssen?
Hätte er eigentlich schon, denn die Messdaten kommen aus seinem Bundesland, ursprünglich von seiner Behörde, von der hessischen Behörde für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und die meldet die dann an das Umweltbundesamt. Die sind hier bekannt und für mich ist es eigentlich auch ein Rätsel, denn Bouffier hat selbst in einem Brief an die Bundesregierung auf diese und noch höhere Werte, die es in Frankfurt auch gibt, hingewiesen. Zum Beispiel im Stadtteil Riederwald, da liegen die Werte noch höher. Die sind gar nicht ans Umweltbundesamt gemeldet worden. Könnte man auch noch machen, ja. Dann hätte man nochmal eine andere Diskussion. Und interessant, auch Priska Hinz von den Grünen, die hessische Umweltministerin, hat das auch nicht kritisiert, dass da mit falschen Werten gearbeitet wird. Sie hat nur eine allgemeine Kritik geübt. Möglicherweise war das den Politikern einfach nicht mehr präsent.
Zwischen dem alten und dem neuen Messwert liegen ja nur 7 Mikrogramm dazwischen. Ändert das denn jetzt wirklich alles?
Eigentlich ja gar nichts, denn es gibt ja dieses gesetzliche Limit von 50 Mikrogramm überhaupt nicht. Es gibt nur den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Und der ist in beiden Fällen, egal ob man jetzt den alten Messwert heranzieht oder den neueren, ist der überschritten in Frankfurt. Also wäre ohnehin Handlungsbedarf und so hat es das Gericht ja auch gesehen. Nur die Bundesregierung hat dieses Limit gezogen und hat gesagt, über 50, das sind die Intensivstädte und da gibt es dann zum Beispiel auch die Hardware-Nachrüstungen für alte Diesel. Und da wird jetzt interessant sein, ob die Bundesregierung jetzt im Lichte dieses neuen Wertes auch sagt, gut, Frankfurt ist auch eine Intensivstadt, da gibt es auch die Hardware-Nachrüstungen für alte Diesel.
Die Unsicherheit bleibt bis dahin groß, vor allem bei hunderttausenden Autofahrern, die auf Klarheit hoffen und auf eine Lösung im Streit um Fahrverbote und Nachrüstungen. Tobias Lübben hat uns die aktuelle Situation erklärt.
HR Info, Hessen.
Wer in die Situation kommt, auf einen Rettungswagen angewiesen zu sein, hofft auf ausgeschlafene und fitte Sanitäter. Doch die Arbeitsbedingungen sind schlecht, meint die Gewerkschaft Verdi. Und kurz vor der Landtagswahl in Hessen haben Gewerkschafter und Sanitäter in Frankfurt auf die Missstände hingewiesen und ihre Forderungen formuliert. Roman Warschauer berichtet.
Die Bevölkerung wird immer älter und die Menschen rufen immer häufiger auch bei Bagatellfällen den Notdienst an. Im Kreis Groß-Gerau etwa hat sich in den vergangenen 20 Jahren die Zahl der Einsätze mehr als verdoppelt. Den Trend bekommen die Rettungssanitäter in Hessen alltäglich zu spüren. Die Arbeitsbelastung nimmt zu. Stefan Röhrhoff, Gewerkschaftssekretär bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, sagt, die Situation verschärfe sich immer mehr, etwa bei der Zahl der Überstunden.
Die Mehrzahl der Wachen und der Beschäftigten haben massive Überstunden und die bewegen sich zwischen 200 und 300 Überstunden.
Christian Böttcher ist als Rettungssanitäter in Rothenburg an der Fulda unterwegs. Überstunden, das kennt auch er. So erinnert er sich an einen Unfall, bei dem der Patient einen Körperteil verloren hatte. Der Patient musste in eine 200 Kilometer entfernte Spezialklinik gebracht werden.
Bei diesem Einsatz waren wir zum Beispiel erst um 23 Uhr wieder zu Hause. Es gab eine erhebliche Wochenarbeitszeit- und Tagesarbeitszeitüberschreitung. Das ist aber leider Gottes nicht ein Einzelfall, das kommt immer wieder vor und ich würde bei mir für mich persönlich sagen, dass 10% der Dienste eine Schichtüberschreitung von den 12 Stunden Tagesarbeitszeiten einhergehen.
13, 14 Stunden Tage kommen so schnell zusammen. Michaela Loos ist Rettungssanitäterin in Frankfurt. Gerade in der Großstadt kommen viele Notrufe zusammen. Das kann auch kurz vor Feierabend passieren. Grundsätzlich kein Problem, sagt Loos, aber manchmal sei man eigentlich zu erschöpft.
Warum darf ich nicht sagen, ich habe jetzt Feierabend? Ich bin am Ende, es geht nicht mehr. Ich habe jetzt 13, 14 Stunden gearbeitet. Solange ich draußen unterwegs bin, bin ich immer der Gefahr ausgesetzt, dass noch ein Einsatz dazukommt. Und das ist so wie bei Mensch, ärger dich nicht. Man hofft halt, in sein Loch zu kommen oder wird man halt nochmal rausgekickt.
Die Arbeitgeber selbst, Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund oder die Johanniter etwa, können daran relativ wenig ändern. Denn sie stellen die Leistung den Einsatzzentralen der Städte und Landkreise zur Verfügung. Diese wiederum setzen die Rettungswagen dann ein. Dennoch gäbe es eine relativ einfache Lösung, um die Zahl der Überstunden zu verringern und regelmäßig ausreichende Pausen zu garantieren, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Röhrhoff, und zwar durch eine Klarstellung durch die Politik.
In Baden-Württemberg gibt es so eine Klarstellung, nämlich eine klare Verordnung, die letzten Endes dafür gesorgt hat und dafür sorgt, dass das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird. Und hier erwarten wir eigentlich langsam mal von der Politik auch eine Klarheit. Wir haben das eingefordert bereits im letzten Jahr. Bislang gibt es keine Antwort und das ist natürlich für die Kolleginnen und Kollegen nicht wirklich schön.
Die Gewerkschaft Verdi hat von der Politik deutlich bessere Arbeitsbedingungen für Notfallsanitäter gefordert. Roman Warschauer war das mit den Einzelheiten. Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Andreas Heigen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Für die einen war der heiße und auch sehr trockene Sommer eine tolle Sache, für die anderen, wie zum Beispiel die Landwirte, war er eher eine Katastrophe. Denn sie hatten und haben immer noch mit den Auswirkungen zu kämpfen. Geringe Ernteerträge und zu wenig Futter für die Tiere. Ab Montag können Landwirte nun Unterstützung aus einem Hilfsprogramm der Bundesregierung beantragen. Doch hilft das wirklich? Thomas Korte hat sich bei Landwirten in Nordhessen umgehört.
Auch wenn ich eine Dürrehilfe kriege, ich kann das Futter ja nicht kaufen. Es ist ja nicht da. Es ist deutschlandweit nicht da.
So, ich habe jetzt schon Grundfutter gekauft für 45.000 Euro.
Jörg Rammer aus Landau und Bruno Wolf aus Korbach haben große Milchviehbetriebe. Bei ihnen geht es noch nicht ums Ganze, um existenzbedrohende Ertragsrückgänge bei der diesjährigen Ernte. Aber für Biolandwirt Jörg Ramme wird es dennoch knapp.
Weil wir fast nur mit Grasprodukten arbeiten. Wir haben auf dem Grünland dieses Jahr rund 50% Ertragsausfall gehabt.
Rund 2000 Bauern gibt es in Waldeck-Frankenberg, zwei Drittel davon im Nebenerwerb. Aber auch sie können natürlich Anträge auf Dürrebeihilfen stellen, erklärt Stefanie Wetekamp, die Geschäftsführerin des Bauernverbandes Waldeck.
Wenn es um die Dürrebeihilfe geht, dann müssen wir eine Größenordnung von über 30% nachweisen. Und da ist jetzt halt gefragt, wie man das jetzt ermittelt, weil die Vorräte aus dem letzten Jahr zum Teil noch da sind.
Das gilt auch für Bruno Wolf mit seinem Milchvieh. Er steht mit dem Rücken zu seinen Futtervorräten. Und jetzt noch der bürokratische Aufwand für einen möglichen Antrag für das Dürreförderprogramm.
Man muss seinen Betrieb noch mal durchchecken und gucken, ob die Kennzahlen da sind, dass man dann auch einen Antrag stellen kann.
Für den Antrag müssen Vergleichszahlen eingereicht werden. Die Buchführungsabschlüsse der vergangenen 3 Jahre, im kommenden Jahr dann noch die diesjährigen Zahlen und eine Vermögensaufstellung aus dem Juni 2018.
Und von diesen Vermögenswerten werden die kurzfristig angelegten Gelder zur Hälfte berücksichtigt. Also wenn jemand was für seine Altersvorsorge zum Beispiel getätigt hat, egal ob das ein Bausparvertrag ist oder ein Aktiendepot angelegt hat, diese Werte werden dann nicht berücksichtigt.
Und es muss jetzt schnell gehen, räumt Karl-Fried Kuckuck, Leiter des Fachdienstes Landwirtschaft beim Kreis Waldeck-Frankenberg ein. Ab Montag haben sie 4 Wochen Zeit dafür. Geld kommt aber erst im kommenden Jahr. Doch wenn kein Futter verfügbar ist, hilft das wenig. Und Tiere verkaufen ist für Biolandwirt Jörg Ramme keine echte Lösung.
Der Markt ist ja im Moment durch die weitreichende Trockenheit so zu, dass es fast unmöglich ist, Tiere zu verkaufen.
Die ganze Situation sei für alle unbefriedigend, so Stefanie Wetekamp. Das sei für manchen auch Öl ins Feuer des Vorurteils. Landwirte würden immer nur klagen und fordern, selbst wenn jetzt das Klima die Ursache ist.
Die, die landnah sind, nah an den Betrieben dran, ich glaube, die haben das schon sehr, sehr genau wahrgenommen, dass das so ist. Und ansonsten ist natürlich so, dass wahrgenommen wird, Mensch, die Bauern sind schon wieder am Klagen und fordern eben. Uns wäre es auch lieber, man würde Rahmenbedingungen schaffen, die es möglich machen, beispielsweise steuerfreie Ausgleichsrücklagen zu schaffen, um eben so ein Risiko auch alleine bewältigen zu können.
Der Sommer hat seine Spuren hinterlassen. Viele Bauern haben immer noch mit den Auswirkungen der Dürre zu kämpfen. Ein Hilfsprogramm der Bundesregierung soll die Bauern nun finanziell unterstützen. Vom Thema Dürre zum Thema Elektromobilität. Viele fordern, dass unsere Luft sauberer werden muss. Und einen Vorstoß dazu hat nun der Fernbusanbieter Flixbus gemacht. Flixbus hat nämlich in Frankfurt den bundesweit ersten vollelektrischen Bus für längere Strecken vorgestellt. Und dieser Bus soll nun 4-mal täglich auf der Strecke Frankfurt-Mannheim fahren. Martin Honecker war bei der Vorstellung des neuen Elektrobusses am Frankfurter Flughafen dabei.
Besonders laut ist er nicht. Er piept ein wenig, die Hydraulik der Türen macht sich noch bemerkbar. Ansonsten wird der niegelnagelneue, vollelektrische Bus von Flixbus bei der Vorstellung am Frankfurter Flughafen vom Verkehr außenrum übertönt. Fernbusfahrer Detlef Barbis darf den Bus auf seiner Jungfernfahrt von Frankfurt nach Mannheim steuern und kommt ins Schwärmen.
Der fährt sich super gut, sehr leise und es ist sehr angenehm, mit ihm zu fahren. Man hat nur noch die Abrollgeräusche. Man hat kein weiteres Geräusch und die Windgeräusche natürlich, weil wenn Sie 100 fahren auf der Autobahn, dann haben Sie natürlich solche Windgeräusche, aber kein Motorgeräusch, also wunderbar.
Leise und vor allem sauber soll er sein, der neue E-Bus. Ein Fernbus, der nur mit grüner Energie unterwegs ist? Für viele Fahrgäste klingt das sehr vielversprechend. Die Reichweite von nur rund 200 Kilometern sehen manche aber kritisch.
Wenn schon so ein Bus fährt, dann sollte er auch weiterfahren können, sonst brauchst du ihn also um nach Mannheim zu fahren. Da kannst du ja mit dem Fahrrad hinfahren.
Tendenziell ein bisschen wenig, weil Fernbusse werden ja genutzt für Fernreisen und nicht für Kurzstrecken.
Wenn die Reichweite reicht, sollte natürlich nicht stehen bleiben und Akku laden müssen.
Damit der Bus nicht auf der Strecke liegen bleibt, wird der neue E-Bus erstmal nur auf der Strecke Frankfurt-Mannheim eingesetzt. Das Aufladen dauert immerhin 3 bis 4 Stunden. Ein Testbetrieb, sagt Flixbus-Geschäftsführer Fabian Stenger. Gerne würde er elektrische Fernbusse auch auf echten Fernstrecken einsetzen, sagt er. Aber
ein Stück weit sind wir da auch angewiesen auf die Hersteller, dass sie uns entsprechend das Material zur Verfügung stellen.
war schon ein großer Akt, überhaupt diesen Bus einsatzfähig zu machen. Der Bus ist der neueste Stand der Technik. Wir würden uns natürlich wünschen, dass er stärker den Anforderungen, die auch unsere Fahrgäste haben, entspricht. Wir haben zum Beispiel eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Das entspricht natürlich nicht der durchschnittlichen Reiselänge, die der Kunde eigentlich einfordert. Da liegen wir deutlich höher.
Etwa 1,5 Jahre habe es gedauert, die Idee von einem elektrischen Fernbus auch in die Tat umzusetzen, sagt Fabian Stenger. Dabei habe es in Deutschland auch bürokratische Hürden bei der Zulassung gegeben. Hergestellt wurde der Elektrobus übrigens von einer chinesischen Firma. Gekostet hat er etwa doppelt so viel wie ein normaler Fernbus. Die Fahrpreise bei Flixbus solle das aber nicht beeinflussen, verspricht Geschäftsführer Fabian Stenger.
Der erste Elektrobus für längere Strecken wurde in Frankfurt vorgestellt. Reporter Martin Honecker hat uns den modernen Bus in seinem Beitrag erklärt. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Andreas Heigen und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.